Hand, Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Heute mit einer besonderen Folge. Tja, aus zwei Gründen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, ihr habt ein Grüß Gott oder sowas vermisst am Anfang. Ihr merkt es vielleicht, der Florian ist nicht da. Der ist uns abhanden gekommen, aber auch aus berechtigten Gründen. Der hat seinen wohlverdienten Urlaub, ist mit der Familie unterwegs und ja, jetzt sitze ich hier ganz alleine. Nein, natürlich nicht. Und deswegen stelle ich euch auch gerne heute unseren Interviewgast oder Gästin vor. Ihr habt es vielleicht schon gesehen beim Anklicken des Podcastes. Wir besprechen ja heute das Thema Babyschlaf und dafür konnten wir jemanden sehr Tolles gewinnen, nämlich Viktoria Kinga. Hallo Viktoria.
Hallo Nibras, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Viktoria, du bist Schlafberaterin.
Ja.
Und damit natürlich perfekte Ansprechpartnerin für das Thema Babyschlaf, da du da dich ja auch darauf spezialisiert hast, auf diesen Bereich des Schlafes, also auf diese Altersgruppe. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, stell dich doch kurz vor und erzähl kurz, wie bist du dazu gekommen, Schlafberaterin zu werden?
Sehr gerne. Also erstmal hallo an alle Hörer. Ich bin Viktoria, ich bin Mama von zwei kleinen Mädchen. Die kleine ist 3,5, die große ist 5,5, 2,5 und 5,5, Entschuldigung. Einfach mal falsch eingeschätzt. Und bin schwanger mit Baby Nummer 3. Unser kleiner Sohn wird im Januar zur Welt kommen.
Schon mal Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, die Kugel wächst ordentlich. Und als ich das erste Mal vor knapp 6 Jahren Mama geworden bin, lebte ich gerade in einem ganz anderen Umfeld. Ich habe irgendwie 10 Jahre in der Medienbranche gearbeitet, war da so voll drin, dachte so, das ist jetzt mein Weg, irgendwie die nächsten 20 Jahre mache ich hier voll Karriere und so. Hatte da total Lust, nach der Elternzeit wieder zurückzukommen. Und dann kam meine kleine Tochter auf die Welt und plötzlich, man bereitet sich so wundervoll auf alles vor, gefühlt, und trotzdem ist man dann totaler Anfänger in so vielen Themen. Und mir oder uns hat das Thema Babyschlaf sehr schwer zugesetzt, sage ich jetzt mal so, weil es wirklich unfassbar, die Kleine war unfassbar unruhig, hat wahnsinnig viel geweint. Wir konnten irgendwie ich fühlte mich so richtig wie so ein Loser, der so überhaupt nichts hinkriegt und so voll nicht gemacht ist für die Mama-Rolle. Und das war so meine Erfahrung, die echt mich sehr geprägt hat, ne, dass ich da wirklich so auch gefühlt nicht so richtig Hilfe bekommen habe. Und dann wurde halt sowas gesagt wie, ja, vielleicht ist ein Schreibaby, Koliken. Und die Geschichte, wie ich jetzt da hinkam, wo ich jetzt stehe, ist so, dass ich, also mein Mann ist Schulmediziner und bei uns liegt halt überall das Deutsche Ärzteblatt aus. Ne? Weißt du ja selber, Nibras, ja, kommt ja jede Woche, kriegt man ja stapelweise.
Ja. Und schafft man auch alles natürlich.
Schafft man
immer
natürlich.
Zu lesen.
Ja, glaube ich, ihr Ärzte. Auf jeden Fall lag das bei uns dann irgendwie auf Toilette, im Badezimmer, überall liegen die dann rum. Und dann saß ich da irgendwie vollkommen übermüdet, als frisch gebackene Mami, die Kleine war 4, 5 Wochen alt und ich dachte so, und ich habe das rumgeblättert, ne, einfach nur so, weil ich so irgendwie was in der Hand halten wollte. Und dann habe ich das erste Mal gelesen von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung. Und das ist so ein besonderer Moment für mich gewesen, weil es auf einmal in meinem übermüdeten Hirn Klick gemacht hat und gesagt hat so, krass, da gibt es ja auch einen wissenschaftlichen Background zu. Mhm. Das ist ja ein riesen, also im Endeffekt habe ich dann erfahren, dass es eine riesige, eine große Philosophie dahinter gibt und große Forschungsbereiche. Und da ich auch gerade halt, wie gesagt, in einem ganz anderen Feld, in der Medienwissenschaft, meine Masterarbeit geschrieben hatte und da auch sehr so in diesem wissenschaftlichen Denken war, hat mich das coolerweise, jetzt bin ich so dankbar, Jahre später, hat mich das so gefesselt und ich habe gedacht so, was, vielleicht gibt's da ja was mehr als einfach nur, ja, da musst du durch, weil das war das der Konsens von allen, die mit denen ich gesprochen habe, so, ja, das ist halt so. Ne?
Auch von vielen Kinderärzten, ne?
Ja, also meine Kinderärztin, die meint halt auch so, naja, was erwarten Sie denn? Das ist halt ein kleines Baby. Und ich dachte mir so, echt jetzt? Sie ist super unglücklich, ich bin super unglücklich. Ist das wirklich das Einzige, was es gibt? Also das, genau, das war so ein bisschen, das war wirklich schwer. Und dann hat sich sozusagen das Tor geöffnet. Und ich habe begriffen, dass man da vielleicht ein bisschen weiter reinforschen darf. Und habe dann super schnell auch echt so einen wissenschaftlichen Ehrgeiz geweckt bekommen und habe mir ganz viel bestellt dazu. Es gibt ja wirklich Forschungsbereiche, die sich damit beschäftigen. Also es ist halt Wahnsinn, was da gibt. Und es war für mich immer so wie so ein Krimi, der ankommt, wenn ein neues Buch ankam. Schön. Also to make a long story short, das hat dann natürlich, erstmal habe ich halt so kleine Schritte gemacht, habe halt geguckt, so was finde ich da, was macht Sinn für mich, was fühlt sich gut an, jenseits von jeglichem schreien lassen, ne, darum geht es in der Wissenschaft nicht, sondern da geht es darum, wie entwickelt sich Melatoninproduktion, wie kann man das unterstützen, wie sieht eine gute Schlafhygiene aus und so weiter. Und dann habe ich das bei meiner kleinen Tochter so zaghaft, ne, so vorsichtig ausprobiert alles oder umgesetzt, was wir gut fanden. Und es war halt unfassbar bei ihr. Wahrscheinlich musste das so kommen, sonst hätte ich ja gar nicht so den Ehrgeiz entwickelt, da mehr reinzugehen.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, so quasi, sie hat gewartet, dass die Mama endlich checkt, was sie machen, wie sie unterstützen kann.
Ja.
Und dann ging das halt so Hälschen auf Stöckchen irgendwie, dann haben das Leute mitbekommen, Freunde, Bekannte. Und irgendwann war das halt wirklich an dem Punkt, wo ich angesprochen wurde von Freunden, die gesagt haben, so, kannst du mir bitte helfen? Und es war ein abgefahrener Moment in meinem Leben, weil ich dachte so, krass, ich gehe jetzt all in und mach das einfach, ne? Also es ist wirklich so, dass ich dann, natürlich habe ich geguckt, kann ich mich irgendwo noch mal komplett ausbilden lassen in dem Bereich? Das ging halt in Deutschland damals nicht und oder war nicht ansprechend für mich. Und nach Amerika jetzt extra irgendwie zu gehen, fand ich jetzt auch irgendwie nicht den richtigen Weg für mich. Vor allem, ich hatte da auch studiert und wusste auch so, dass die Wissenschaft da manchmal so sehr andere Ansätze fährt und so. Und auf jeden Fall, ja, und dann habe ich die ersten kleinen Schritte gemacht und die wurden dann sehr schnell sehr groß und dann durfte ich Mama von einer zweiten Tochter werden. Dann habe ich beschlossen, das auch einen Online-Kurs daraus zu machen und jetzt bilde ich tatsächlich auch schon Schlafberater aus nach meiner Methode und ja, es wächst und gedeiht und es ist ein riesiges Herzensthema für mich, dass ich halt gerne so viel wie möglich in die Welt bringen will, weil es da einfach genau, ich sehe mich immer wieder in dieser Situation vor 6 Jahren und denke mir so, dieser Mama, wie mir damals ging, der muss geholfen werden.
Sehr genau. Schön, sehr schön. Die Geschichte, wie du zu dem Punkt gekommen bist, an dem du heute stehst, finde ich sehr spannend. Du bist ja ein bisschen wie so ein Pionier auf dem Bereich, muss man ja sagen. Und ja, so würde ich das wirklich auch ausdrücken.
Klingt
weil
schön.
Wenn du, ich bin schockiert, wenn ich höre, dass es auf dem Bereich zu dem damaligen Zeitpunkt keine Ausbildungsmöglichkeiten gab. Und das ist ja auch das, was mich auch stutzig gemacht hat bei der Recherche und auch jetzt so in meinem beruflichen Alltag. Das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass man als Mediziner allein schon im Studium zum Thema Schlaf nahezu nichts lernt.
Ja, ja.
Ich habe interessanterweise, passt das jetzt nur so ein bisschen, aber ich habe mal im Schlaflabor gejobbt als Student.
Echt?
Und
spannend.
Da ging es aber um das Thema Schlafapnoe, also so Atemaussetzer in der Nacht.
Ja. Ja.
Also ging es gar nicht so wirklich um den Schlaf, sondern es ging um die Atmung und die Hirnströme wurden aber dafür genutzt, um das so ein bisschen besser einzukategorisieren und so weiter und so fort. Aber dafür, dass wir ja so gut ein Drittel des Tages mit Schlafen verbringen und immer wieder sagen, wie wichtig uns doch Schlaf ist und dass ja wir selber ja wissen, wie unfassbar schlimm das ist, wenn wir keinen vernünftigen Schlaf bekommen, wissen Ärzte darüber extrem wenig und das ändert sich dann im beruflichen Alltag nämlich gar nicht.
Nee,
und
da
so
hast
saß
andere
ich ja und so saß ich auch oft in der Notaufnahme nachts, wenn Eltern kamen oder hilfesuchend da waren. Die kamen natürlich nicht nur da deswegen, aber klar.
Aber haben auch mal?
Auch mal, ja, aber krass. Auch mal Eltern, die gesagt haben, ja, und der schläft gar nicht und wir sind fertig mit den Nerven. Und dann sitzt du dann da als junger Arzt und weißt eigentlich nicht so richtig, wie du denen weiterhelfen sollst. Und deswegen war mir es auch so wichtig, dass wir dieses Thema hier mal besprechen in diesem Podcast, weil ich denke, dass viele Hörerinnen und Hörer da draußen sich identifizieren können, mit dir zum Beispiel, mit deiner Geschichte und auch mit den Leuten, denen du jetzt helfen kannst. Und da hoffe ich, dass wir, wenn wir jetzt einsteigen in das Thema, auch helfen können. Es ist ja ein sehr individuelles Thema. Es ist auf ein Thema, was man wirklich sehr wenig pauschal beantworten kann.
Ja, ich habe mich trotzdem gewagt. Ne? Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt ja auch einen Online-Kurs dazu, weil ich gesagt habe, so 1:1 Beratung ist was Wundervolles. Und somit habe ich auch gestartet. Aber irgendwann erreicht man halt auch nur 1:1 Leute. Und das ist natürlich ein winziger Teil dessen, was man mit grundsätzlichen Ansätzen schon mal sehr gut auch mehr oder weniger pauschalisieren kann. Aber absolut richtig sehe ich auch so und finde ich auch eine wichtige Komponente, dass man da immer auch diese individuelle Beratung anbietet, ja.
Wenn wir jetzt einsteigen in das Thema, der eine oder andere weiß das ja, ich bin ja so ein bisschen der Strukturfreak und wenn jetzt Florian heute auch noch fehlt, dann bin ich ja hier so richtig am Drücker und kann das hier durchstrukturieren. Nein, natürlich nicht, aber ich versuche so ein bisschen roten Faden reinzubringen und für mich sind so Einteilungen immer ganz wichtig und deshalb wäre meine erste Frage, bevor wir jetzt auch gleich zu den Hörerfragen kommen, die nämlich reichlich gestellt worden sind, wäre meine Frage, ob du findest, dass es möglich ist, bei Babys, also Kindern zwischen Geburt und Ende des 12. Lebensmonats, Phasen zu erkennen oder zu unterteilen innerhalb dieses ersten Lebensjahres, wo der Schlaf sich vielleicht wandelt, wo du sagen kannst, das kann man sicherlich nicht auf den Tag genau sagen, aber so um den Dreh herum, da verändert sich was. Kann man da ein bisschen was einteilen, so eine Struktur reinbringen?
Ja, super gerne. Also das finde ich auch sehr gute strukturierte erste Frage, weil genau das ist genau das Spannende, die Spannung beim Babyschlaf, weil es genau so viele Phasen gibt und das hilft ungemein, wenn man da so ein bisschen Überblick hat. Und zwar ich nenne diese ersten 3 Lebensmonate, also die Beratung, die ich dafür anbiete, nenne ich den präventiven Babyschlaf, weil man in den ersten 3 Monaten, also bis zur 12. Lebenswoche, halt nochmal sehr, sehr sanft und sehr, sehr kleinschrittig definitiv, ne? Also wir gehen jetzt hier definitiv nicht von irgendwelchen harschen Methoden aus, sondern immer dieses sanfte und bedürfnisorientierte und trotzdem sehr wissenschaftliche und alles auf einer logischen Basis erklärende. Und diese ersten 3 Monate sind das Besondere, dass das der Neugeborenenschlaf sich grundsätzlich verändert oder unterscheidet von dem Schlaf von uns Erwachsenen oder von älteren Kindern. So grundsätzlich, um es mal ganz grob zu sagen, die Kleinen in den ersten 3 Lebensmonaten unterscheiden eigentlich nur zwischen aktiven und ruhigem Schlaf. Das sind die beiden Schlafphasen, durch die sie gehen. Also nicht so wie wir Erwachsene durch diese unterschiedlichen Schlafphasen mit REM und so weiter Phasen. Genau, das ist das Besondere in den ersten 3 Monaten. Warum das wichtig ist zu wissen, können wir gleich nochmal drüber reden, aber das ist so klassisch für die ersten 3 Monate.
Genau.
Dann gibt es die erste Schlafregression im 4. Lebensmonat und das ist meistens die Regression, wo die Eltern so das erste Mal denken, ach du Jemine, was ist denn jetzt los? Weil es ist ganz, das ist eine entwicklungsbiologischer Hintergrund, das ist einfach der Monat, in dem sich das Schlafmuster tatsächlich dem von uns Erwachsenen mit diesen vielen Schlafphasen, Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen, REM-Phasen annähert. Und das heißt, so wie wir Erwachsene, ich sage es immer wir Erwachsene, aber so wie wir, du und ich, nachts ja auch nach jedem Abschluss einer Schlafphase kurz in diesen leichten in diesen Leichtschlaf kommen und kurz aufwachen, ne, wenn man jetzt so, wenn man das jetzt tatsächlich so untersuchen würde wie im Schlaflabor, dann wissen wir davon am nächsten Morgen nicht mehr viel, weil wir dann einfach kurz die Lage checken, unterbewusst und alles ist gut, wir schlafen weiter. Wir gehen in den nächsten Schlafzyklus rein. Und das genau passiert um den 4. Lebensmonat, dass sie sich da schon hin entwickeln, diese Schlafphasen. Was das heißt, können wir später auch nochmal thematisieren. Und dann gibt's eigentlich jetzt nicht mehr so eine krasse Entwicklung oder Veränderung des Schlafmusters weil das ist dann das quasi das Muster, was das Leben lang über existiert, mit den Schlafzyklen. Und dann gibt es nochmal um den 8. Lebensmonat eine Regression. Also Regression ist im Grunde immer etwas, was viel so auch damit zu tun hat, dass große körperliche Entwicklungen in diesem Monat, in diese Monate, wie du gesagt hast, ne, das ist jetzt auf gar keinen Fall ein Tag, sondern eher so um den 8. Lebensmonat, entwickeln die sich halt körperlich und psychisch so enorm. Da passiert so viel, dass sich das ganz häufig auf den Schlaf auswirkt. Mhm. Also um den 8. Monat, ja?
Nee, erzähl weiter, sorry, ich dachte, du warst am Ende an der Stelle.
Nee, ich sag jetzt noch eine, weil das würde jetzt noch tatsächlich in das erste Lebensjahr reinfallen. Im 12. Lebensmonat ist es genauso. Da gibt es halt diese, da gibt es halt auch so enorme körperliche und psychische Entwicklung, dass das auch ganz, das ist halt auch dieser Begriff, die nennt sich 12-Monats-Regression. Mhm. Also 8. Monat, 12. Monat ist typisch, da darf man das so ein bisschen einteilen.
Okay. Ja. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist ja, das ist ja auch allgemeinwissenschaftlich belegt und gilt ja als allgemeines Wissen, ist, dass der Schlaf stark beeinflusst wird von dem, was man so tagsüber erlebt. Ne?
Ja, total.
Und dafür dient ja auch, neurologische Entwicklungsprozesse fortzusetzen, also dass das Gehirn sich weiterentwickelt.
Ja.
Aber auch andersrum, Prozesse, die im Kopf stattfinden, beeinflussen wiederum den Schlaf. Also es ist eigentlich so eine Art Kreislauf. Man kann das,
man kann da
glaube ich, gar nicht sagen, was Hände und was Ei ist, sondern das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Im Schlaf reift was heran, neue Neuronen, also Nervenenden werden verknüpft. Das spürt man tagsüber dann wieder, weil wieder was Neues gelernt wurde. Daraus entstehen neue Reize, die wieder nachts verarbeitet werden. Also es ist ja so ein wirklicher Kreislauf, den man, wo man keine Trennlinie ziehen kann. Das ist schon mal wichtig, glaube ich, zu verstehen.
Absolut. Und ich finde das auch so spannend. Zum Beispiel, ich hatte ja gerade gesagt, Neugeborene haben die wechseln zwischen aktiven und ruhigen Schlaf. Der aktive Schlaf, da ist das Gehirn angeblich, oder Forschung haben gezeigt, dass Gehirn in diesem aktiven Schlaf genauso aktiv ist wie am Tag. Mhm. Also, dass er wirklich, wie du schon gesagt hast, ne, da einfach, also das Gehirn schläft nicht, ne, das macht halt, arbeitet dann richtig ab.
Genau.
Ja.
Ich finde es schön, dass wir das jetzt so ein bisschen eingeteilt haben. Ich finde es auch spannend, dass es ja sogar eigentlich noch eine Schlafphase gibt, die entsteht, bevor die Kinder auf die Welt kommen. Man sagt ja, dass gerade Frühgeborene nochmal anders sind, weil die schlafen eigentlich gar nicht so richtig tief oder sind richtig wach, sondern die sind vor allem, die haben so eine Art Dämmerzustand. Da kann ich mich auch gut dran erinnern aus meiner Zeit auf der Frühchenintensiv, dass Kinder ja gerade vor der 30. Woche, wenn die richtig früh sind, aber auch so Anfang 31., 32. Woche, dass die gar nicht so diese Phasen geboten haben. Manchmal haben die mal länger die Augen aufgemacht, aber ansonsten haben die viel so einen Dämmerzustand, in dem sie herumwabern.
Krass.
Und erst so ab der 34., 35. Woche geht das los mit diesen zwei Phasen, die du gesagt hast.
Spannend.
Also diese aktive und diese nicht aktive Phase.
Ja, ruhige, ja. Super spannend. Also damit kenne ich mich jetzt, also tatsächlich Frühgeborene, das ist ein Feld, wo ich mich nicht so rantraue, wo halt andere Experten dran müssen. Aber ich zum Beispiel sage, ich möchte immer wissen, wenn Leute mich aussuchen, da sage ich, wir rechnen halt ab Schwangerschaftswoche 37.
Mhm. Ja,
da können wir halt quasi ab diesem Zeitpunkt können wir erst richtig mitarbeiten, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und das würde ja passen, wenn du auch sagst, so ab 34, so ganz langsam entwickelt sich da erst was.
Ja. Ich würde gerne noch auf eine Begrifflichkeit eingehen. Du hast eben von REM-Schlaf gesprochen, weil du, finde ich, auch sinnvollerweise die Schlafphasen von Erwachsenen mit denen von Kindern, von Babys verglichen hast. Und wollte da nur mal kurz drauf eingehen, dass wir Erwachsenen ja diese Schlafphasen haben, vor allem den Tiefschlaf. Klar, das kennen wir. Das ist ja das, was wir uns immer wünschen, dass wir tief und fest schlafen. Und das ist ja auch die Phase, wo, wenn man jemanden sieht, der so tief schläft, das kennt man, der atmet so ganz langsam. Der Muskeltonus, also die Anspannung der Muskulatur ist quasi fast null. Die Augen bewegen sich nicht unter den Augenlidern. Dass man so richtig tief drin und so aus neurologischer Sicht dient das so richtig, die Tageserlebnisse zu verarbeiten. Und dieser REM-Schlaf, den du genannt hast, das REM, kommt ja aus dem Englischen von Rapid Eye Movements. Und das kennt, glaube ich, auch jeder, der schon mal jemanden gesehen hat, der REM-Schlaf hatte und gedacht hat, oh Gott, was geht denn da unter den Augenlidern ab? Die Augen gehen nach links und rechts hoch und runter, bewegen sich und die Atmung wird schneller, man zuckt vielleicht mal zwischendurch auch, man hat so richtig lebhafte Träume und das ist auch so die Phase, wo man manchmal denkt, oh, derjenige wacht gleich auf und eben genau das ist ja der Fall, dass man dann so sehr an die Oberfläche rutscht und dann erst wieder eintaucht in diesen tiefen Schlaf. Ja. Und dieser Wechsel zwischen den Schlafphasen, der findet ja auch dann bei den Neugeborenen statt, die ja nur diese beiden Phasen haben.
Und also dieser aktive Schlaf ist tatsächlich auch ein bisschen vergleichbar mit dem REM-Schlaf. Ich sag immer REM, aber du sagst REM.
Ja.
Sagt man so oder so, oder?
Ich glaube, beides ist okay. Beides ist richtig, genau.
Genau, und da ist aber wichtig, ne, also eigentlich beim REM-Schlaf von uns Erwachsenen, da ist ja dieses Rapid Eye Movement, heißt ja quasi schnelle Augenbewegung, also unter geschlossenen Lidern. Und eigentlich, so wie ich das immer gehört habe, aber vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, ist der Körper wie eingefroren in der Regel beim REM-Schlaf. Und also, du hast zwar gesagt, manchmal zucken die, aber das ist doch eher wirklich diese Augenbewegung.
Du hast vollkommen recht, ja. Deswegen ist das auch danach benannt.
Genau, perfekt.
Dieses Zucken ist vielleicht mal so eine Ausnahme, aber grundsätzlich ist es mehr die Augen.
Ja.
Es kommt, glaube ich, so am restlichen Körper nicht so zu einer Muskelanspannung. Und
ja.
Genau, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen anders als bei Babys, ne?
Genau, da wollte ich nämlich hin. Ich wollte nämlich sagen, weil das ist der große Unterschied und das ist so wertvoll, wenn man das als neugeborenen Eltern versteht, dass dieser aktive Schlaf von Neugeborenen, ersten 12 Lebenswochen, der ist halt tatsächlich, ne, geistigen Intensität, ist es vergleichbar mit REM-Schlaf, aber nicht von dieser Körperschlaffung, sondern die Kleinsten im aktiven Schlaf, die bewegen sich, die schreien mal auf, die grunzen, die wehren sich zum Beispiel, wenn sie gepuckt sind, scheint es so, dass sie sich so ein bisschen dagegen wehren und so. Und das kann alles, wenn sie im aktiven Schlaf sind, einfach nur damit begründet sein, dass es der aktive Schlaf ist. Und es muss nicht heißen, sie sind gerade am Aufwachen und man muss sofort interagieren. Mhm. Und das ist einfach, finde ich, eins so der wichtigsten Punkte, die man jungen, frisch gebackenen Eltern in die Hand geben kann, weil man leider, also aus eigener Erfahrung weiß ich, man tendiert halt dahin zu gehen und das Baby bewegt sich nur oder macht einen kurzen Grunzlaut und man denkt, oh Gott, es ist wach, ich muss es sofort irgendwie einen Arm nehmen, anlegen, irgendwas machen, interagieren. Und das ist aktiver Schlaf.
Das ist dann halt wahrscheinlich sogar tatsächlich kontraproduktiv, weil man vielleicht dieses Zurückkippen in die tiefe Phase dadurch unterbricht und verhindert.
Absolut,
ne?
Absolut, ja.
Und wenn man das zu oft macht, wie ist da deine Erfahrung? Tendiert man dazu, ein Kind vielleicht dazu zu trainieren? Wir reden ja hier die ganze Zeit von so Zyklen. Ne? Also ein Zyklus ist ja wahrscheinlich eine Phase tiefer Schlaf und dann eine Phase aktiver Schlaf. Und so wie ich das aus der Literatur herausgenommen habe, ist das ja fast 50-50 von den Anteilen.
Genau.
Und so ein Zyklus, der dauert ja wahrscheinlich so eine Stunde ungefähr. Und wenn man den dann unterbricht, dann hat man ja vielleicht dann eine Stunde Schlaf gehabt und dann ist man wieder wach. Und wenn man das jetzt zu oft macht, zu vorsichtig ist, zu oft das Kind dann sofort hochnimmt und den Schlaf unterbricht, trainiert man sich dann ein Kind heran, was vielleicht immer wieder nur in diesen Ein-Stunden-Portionen schläft?
Also da sich das Schlafverhalten ja am vierten Lebensmonat sowieso so sehr verändert, ich glaube, man trainiert da nicht so unglaublich viel Falsches an, in Anführungsstrichen. Mhm. Es ist sowieso eine große Veränderung dann sowieso im vierten Lebensmonat, die passiert und die nochmal alles verändert. Aber man trainiert sich selber halt auch so tatsächlich als Eltern einfach an, immer zu interagieren sofort. Ne? Und das ist so etwas, was langfristig gesehen für den Schlaf halt schwierig ist, weil die Kleinen dann auch so ein bisschen davon ausgehen, dass sie ja immer wieder da so, dass da immer so eine Interaktion ist, anstatt einfach mal so einen Schlafzyklus abzuschließen.
Mm.
Ich glaube, so könnte ich das beantworten.
Interessant auf jeden Fall. Gibt es denn auch Zeichen, an wo man sagen kann, das Kind wacht jetzt aber definitiv auf, die man so pauschal sagen kann? Oder ist es wichtiger, dass man, das ist wahrscheinlich, jetzt nehme ich die Antwort vielleicht schon vorweg, aber ich bin gespannt, was du sagst, dass jedes Kind so unterschiedlich ist, dass man ganz klar als Eltern so eine Analyserolle hat, dass man das mal erstmal rausfinden muss?
Also ich finde, da müssen wir jetzt erstmal überlegen, über was reden wir. Reden wir jetzt über diesen präventiven Ansatz, ne, über die ersten Monate, 3 Monate, oder reden wir ab dem 4. Lebensmonat? Weil das,
ich würde versuchen, jetzt erstmal so in diesen ersten 3 Monaten zu bleiben, damit wir den Bereich nicht verlassen.
Also ich finde, das sind so die, ich nenne sie immer die Übungsmonate, und da darf man natürlich total, also sich erstmal eingrooven, ne? Und das ist das Schwierigste, glaube ich, einfach immer als frisch gebackene Eltern. Und da ist es auf jeden Fall, ich finde es halt super toll, wenn man so ein Verständnis hat, zum Beispiel für diese aktive Phase, und nicht, und dann kurz einfach mal 10 Sekunden warten kann und sagen kann so, ach stopp, vielleicht ist das jetzt aktiver Schlaf. Hm. Und wenn Eltern dieses Wissen haben, dann reagieren sie ja ganz anders, nämlich nicht so innerhalb von einer halben Millisekunde, und lassen einfach mal kurz eine Beobachtungssituation stattfinden. Beantwortet das jetzt deine Frage? Nee, ne?
Ich wollte nur sagen, was wäre zum Beispiel so ein Zeichen, dass man denkt, okay, jetzt, das ist so, jetzt nicht mehr aktiver Schlaf. Also klar, wahrscheinlich Augen aufmachen anfangen, einen zu fixieren und zu brüllen. Das ist vielleicht.
Da muss ich leider Libras sagen, auch Augen aufmachen kann Teil des aktiven Schlafs.
Ja, okay, siehst du, deswegen frage ich das.
Es ist total abgefahren, wenn man so mal so Videos sieht von Kindern, die, wo wirklich, ich glaube, 99,9% der Eltern sagen so, okay, das Baby ist jetzt wach, ich gehe jetzt mal da schnell hin. Und die dann wieder selbstständig einschlafen. Das ist natürlich echt ein krasses Ding. Ich will jetzt den Eltern nicht sagen so, lasst, guckt einfach mal 10 Minuten. Ja. Da soll man halt voll so seiner Intuition folgen, ne? Ein bisschen Wissen, also Hintergrundwissen, Verständnis, und dann auf die Intuition hören. Und mit der Mischung ist man, glaube ich, am besten aufgehoben. Überhaupt nicht auf Zeiten oder so achten. Vielleicht einfach nur einen Moment mal einatmen, ausatmen und gucken so, was sagt mein Gefühl? Ist das Baby jetzt wirklich wach oder könnte das aktiver Schlaf sein? Das als erster Schritt. Alles andere möchte ich nicht so vorgeben, weil das ist, da greifen wir zu sehr in dieses Intuitive ein, und das ist einfach so wertvoll.
Ja. Okay. Was ja am Anfang, die ersten Monate, ja immer sehr schwierig ist, ist ja, dass den Kindern es grundsätzlich völlig egal ist, ob Tag oder Nacht ist.
Oh ja, schönes Thema.
Sondern die sind ja da ja sehr instinktgetriggert noch und brauchen regelmäßige Mahlzeiten, und da kommt kein Kind, und sollte es auch nicht, und das sollte man auch nicht feiern, wenn das so wäre, auf die Idee, so früh die Nacht durchzuschlafen. Das wäre nämlich auch sehr unnatürlich.
Ja, absolut richtig.
Aber wann würdest du sagen, kommt so langsam ein Rhythmus rein? Man nennt das ja auch diese zirkadiane Rhythmik, ne? Dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Ab wann fängt der an, sich zu entwickeln? Und gibt es von Seiten der Eltern auch Möglichkeiten, ja, das zu fördern, dass man da so reinkommt in diesen Rhythmus? Weil das ist ja das, was man sich dann doch auch als Eltern irgendwann wünscht, dass die ganze Familie nachts möglichst viel schläft.
Genau, super. Super gute Frage. Also genau, dieser zirkadiane Tag-Nacht-Rhythmus, der so genannt wird, genau, der ist so ein bisschen das Ziel, ne? Also wir wollen primär in den 12 Stunden des Tages gute, volle Mahlzeiten, gute, aktive Wachphasen, viel Stimulation, natürlich auch Ruhepausen dazwischen. Und die anderen 12 Stunden des 24-Stunden-Tages würden wir am liebsten, das ist unser Ziel, dass da primär der ruhige Schlaf stattfinden kann. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Und es gibt tatsächlich sehr viele Kinder, die mit so einer Tag-Nacht-Verwirrung quasi auf die Welt kommen, was halt durch so ein paar, ich sag mal, leichte Hacks verändert oder ein bisschen in die richtige Bahn geschoben werden kann. Also grundsätzlich sage ich immer, ne, und da bin ich also wirklich, das finde ich super wichtig, als allererstes soll bitte jeder mit seinem Kinderarzt klären, ist es überhaupt okay oder soll ich jetzt zum Beispiel nachts alle 4 Stunden füttern, weil das Kind halt nicht ordentlich auf seiner Perzentile ist oder da zu große Schwankungen sind. Ne? Das ist immer Nummer 1. Das ist einfach die Basis. Und wenn die Kinderärzte das Go geben, dann darf man dann natürlich schon mal gucken, ne, so wie kriegen wir jetzt die eine große oder die eine längere Schlafphase, die ist, also in den ersten 3 Lebensmonaten gibt es meistens eine längere Schlafphase und dass wir die in die Nacht verschieben, ne, das wäre so das erste Ziel. Und um diesen Tag-Nacht-Rhythmus, diesen Zirkadianen, was ja im Grunde sowas ist wie, ja, so eine Aufteilung, das ist Tag, das ist Nacht, um den zu unterstützen, ist eigentlich aus der Wissenschaft so der allgemein wichtigste Tipp oder die Erkenntnis, dass Wachphasen am Tag, und Wachphasen sind Füttern und danach eine aktive Phase, die zum Beispiel, die bei den ganz Kleinen einfach dadurch also so existiert, dass man sie wickelt und einmal in den Spiegel schaut und einmal rausschaut, und das ist genug Stimulation für die ganz Kleinen, ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie rasseln und in den Zoo gehen oder so, das ist alles nicht notwendig bei den ganz Kleinen, aber dass wir die Kleinen in diesen Wachphasen dem Tageslicht dass wir die am Tageslicht verbringen, diese Wachphasen, weil einfach so dem Körper dieses tagsüber Helligkeit, und nachts gibt es keinerlei Helligkeit, ne? Damit können wir halt, also da ist halt primär Dunkelheit, da ist keine Stimulation, und das ist eigentlich der leichteste und auch der intuitivste Weg, wie man so eine Tag-Nacht-Verwirrung vermeiden kann. Mhm. Und ich rate ganz klar dazu, Tagschlafphasen zu begrenzen. Also da zu sagen, ja, wecke dein Baby. Wecke dein Baby nach 2 Stunden Tagschlaf. Mhm. Und das ist nicht grausam, das ist klug, weil wir genau da nämlich volle, regelmäßige Mahlzeiten wollen, und die wollen wir in den 12 Stunden des Tages primär etablieren. Mhm. Und dafür wollen wir keine zu langen Abstände, und wir wollen halt die eine lange Schlafphase in die Nacht holen.
Und würdest du sagen, dass es vielleicht dann auch förderlich ist, zusätzlich auch den Tagschlaf eher so in dunkleren Gefilde durchzuführen? Also,
zum Glück fragst du das.
Von Anfang an auch dann so das Signal setzt, Dunkelheit ist vielleicht eher so der Moment zum Schlafen, und Helligkeit, also dass man auch mit diesen Qualitäten des Lichtes auch arbeitet.
Absolut. Also das ist eine so wichtige Frage, und ich weiß, dass da so viel Unsicherheit gibt, und ich werde unglaublich häufig in letzter Zeit angeschrieben, ja, irgendwie Schlafberater sagen, Tagschlaf muss im Hellen sein, und du sagst ja immer im Dunklen. Und ich begründe das auch gerne. Also das ist einmal, es gibt da unterschiedliche Forschungsergebnisse, aber wir gehen davon aus, dass um den 2. Lebensmonat herum die Melatoninproduktion quasi startet. Und Melatonin ist ja das Schlafhormon, was durch Helligkeit unterdrückt wird. Das dürfte eigentlich Grund genug sein, dass man die Tagschlafphasen auch im Dunkeln hat. Außerdem wissen wir, dass selbst wenn die Augenlider geschlossen sind, Helligkeit aufgenommen wird, ne? Also auf der Retina ist, das kommt einfach an. Mm. Und das sind alles Sachen, wir wollen den Tagschlaf, der ist wahnsinnig wichtig für guten Nachtschlaf. Denn wenn wir in eine Übermüdung gehen, in eine zu starke Cortisolausschüttung, dann ist das extrem anstrengend für die Kleinen, da in eine Ruhephase zu finden und eine gute Nachtphase zu haben. Insofern, nein, bitte Tagschlafphasen. Es ist tatsächlich in den ersten Wochen nicht so wichtig, weil da die Melatoninproduktion noch nicht so gestartet hat. Aber spätestens so um den 2. Monat herum ist das entscheidend für gute Tagschlafphasen, die Dunkelheit. Und ich sage immer, lieber von Anfang an, weil das ist ja auch so ein Lernprozess für die Eltern, ne, so. Und das ist auch eine Bettgehroutine, eine kleine, und man dunkelt ab und kommt ein bisschen zur Ruhe. Irgendwann ist dann auch Stimulation ein großes Thema, ne? Also spätestens so mit 4, 5 Monaten ist einfach alles spannender als Schlafen. Mhm. Ja. Und dann guckt man sich lieber 10-mal um und kommt über den Punkt und kommt in die Übermüdung, anstatt einzuschlafen. Und da dürfen wir auch die Dunkelheit nutzen, um das zu unterstützen. Mhm. Also bitte, bitte, Tagschlafphasen im Dunkeln.
Super, das ist eine sehr gute Erklärung gewesen, danke. Ich würde jetzt eine Frage aufgreifen wollen von einer Hörerin, die nämlich gefragt hat, gibt es verschiedene Schlaftypen, die mehr oder weniger Schlaf benötigen? Weil wahrscheinlich Eltern untereinander, wie ist es, man vergleicht sich ja immer, ne? Wie ist es bei dir, wie ist es bei mir? Und ich glaube, vielen Eltern fällt dann schnell auf, deren Kind schläft ja viel oder deren Kind schläft ja total wenig im Vergleich zu meinen. Ist das normal? Und wie kann man das ja, gut beantworten. Gibt es solche Typen?
Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Beantwortung, aber ich glaube, ich guten Gewissens kann ich die Frage so beantworten, dass wenn das Kind gut zunimmt, wenn es in seinen Wachphasen, also wenn es wach ist am Tag, wenn es da guter Laune ist, also wenn da grundsätzlich eine gute Entwicklung stattfindet, auch in auf der mentalen Ebene und es jetzt nicht extrem ist, so dass es halt zum Beispiel nachts lange Wachphasen hat oder so, ne, kann man halt auch gucken, woran liegt. Es muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass es keinen Schlaf braucht, sondern dass sich vielleicht da die Schlafphasen einfach zu sehr in den Tag verschoben haben. Aber man könnte natürlich jetzt sagen, so, es gibt Schlafbedürfnisse in dem und dem Alter und da gibt es auch so unterschiedliche Aussagen und die verändern sich dann auch immer. Daher habe ich die am liebsten gar nicht so im Fokus, sondern wenn die Entwicklung, wenn die Kleinen sich gut entwickeln, wenn sie gut drauf sind, wenn es nicht andauernd irgendwie Ausflipper kommen, was auch ganz häufig an Übermüdung liegt, ne, so absolute Schreiphasen oder einfach, wenn sie größer sind, einfach wirklich so Ausraster. Wenn das jetzt alles nicht so sehr Realität ist oder wenn das jetzt nicht so extrem ist und die Eltern sich wohl, also wenn man da selber auch als Eltern das Gefühl hat, so, das passt alles, dem Kind geht gut, es entwickelt sich gut, es ist gut drauf, das ist, glaube ich, eher.
Ja. Ist, denke ich, wahrscheinlich auch ein Grund, wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie doch nicht so richtig stimmt oder irgendwas komisch findet, dass man schon einmal mit dem Kinderarzt spricht oder das Kind mal zum Kinderarzt mitnimmt, ne? Habe ich auch schon manchmal erlebt, dass Eltern sich gemeldet haben, gesagt haben, ja, mein Kind schläft schon so 20 Stunden, 21 Stunden am Tag.
Ja,
und
das ist natürlich auch nochmal ein
dann war dann dahinter dann doch irgendwie, war dann die Perzentilen abgeknickt, das Kind ist nicht gut gewachsen und dann steckte dahinter dann doch eine andere Problematik.
Abgefahren.
Also gerade jetzt so hin zu sehr, sehr viel Schlaf. Natürlich, wenn vom Kinderarzt das abgesegnet wird. Deswegen fand ich das sehr gut, dass du das gesagt hast, natürlich hier als Kinderarzt.
Ja, klar.
Ne?
Manche bei Ernst, habe ich nicht
dass man
für dich gesagt.
Uns auch ruhig noch mal mit ins Boot holen soll.
Ja, voll.
Dass man dann auch wirklich sicher ist, ach, da ist alles in Ordnung körperlich.
Ja, total.
Und dann sind unterschiedliche Schlafmengen dann auch tolerabel und auch normal.
Genau.
Natürlich sind nicht alle Kinder gleich. Ich habe jetzt in meiner Recherche auch nochmal gesehen, dass gerade bei Neugeborenen so zwischen 14 und 20 Stunden am Tag normal ist. Und das ist ja ein Unterschied von 6 Stunden. Also das ist ja wirklich eine Menge. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass man sich unsicher ist und dann sollte man das definitiv einmal ansonsten auch nochmal abchecken.
Ja.
Okay.
Sehe ich es genauso.
Super.
Kann ich unterschreiben.
Schön, das freut mich. Genau, jetzt wäre noch meine Frage. Du hast eben gesagt, naja, es gibt auch Kinder, die schlafen eben nicht so gut ein. Und mich haben sehr viele Nachrichten oder uns haben sehr viele Nachrichten erreicht von Eltern, die gesagt haben, mein Kind schläft zum Beispiel nur nach der Mahlzeit ein, mein Kind schläft nur auf den Arm ein, mein Kind schläft nur ein mit Begleitung. Und immer sind da so ganz feste Gewohnheiten, die irgendwie kaum durchbrochen werden können. Und dann wird oft nach anderen Einschlaftipps gefragt. Wie kann man das zum Beispiel anders schaffen? Wie kann man vielleicht so eine Gewohnheit aber auch wieder loswerden oder durchbrechen oder dass es nicht immer nur davon abhängt? Ist jetzt wahrscheinlich eine sehr breite Frage, aber vielleicht können wir das versuchen, irgendwie zusammenzufassen.
Also das sind ja klassische Schlafassoziationen. Ne? Die Kleinen können scheinbar nur zum Beispiel beim Füttern oder nur durch Schuckeln einschlafen. Und da darf man dann immer, das ist halt auch wieder total abhängig, ne? Wo, in welchem Lebensalter, in welchem Lebensmonat befinden wir uns. In den ersten 3 Monaten ist das ganz normal, dass zum Beispiel die Kleinen ganz häufig einfach beim Stillen oder an der Flasche einschlafen, weil es einfach wahnsinnig ermüdend noch ist. Und das ist ja wirklich einfach die ersten 3 Monate so ein Kennenlernen sind und Ankommen. Und trotzdem darf man zum Beispiel vom Anfang an probieren, üben. Immer wieder probieren, dass es halt nicht, und das finde ich so wichtig, dieses, es soll halt nicht in die Extreme gehen, ne, dass das Baby zum Beispiel nur kennenlernt, an der Brust einzuschlafen oder nur durchschuckeln, sondern lasst uns doch, also wenn man jetzt vom präventiven Ansatz angeht, lasst uns doch probieren, eine Vielzahl an Schlaf-, Einschlafsituationen vorzustellen quasi, ne? Weil wir Eltern geben den unseren Kindern ja quasi den Eintritt ins Leben und zeigen denen, so funktioniert Leben und so funktioniert auch Schlafen. Und da darf man von Anfang an ganz liebevoll und ganz sanft immer wieder gucken, so, guck mal hier, vielleicht kann ich dich jetzt kurz nach dem Stillen nochmal wach halten, und das ist auch wichtig, dass du dann vielleicht nochmal ein Bäuerchen machst, damit die Luft dich nicht drückt und so weiter. Das ist so einmal so in diesen Anfangsmonaten. Und für später ist es, finde ich, immer auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel so nach 7, 8 Monaten oder so sagt, oh, ganz ehrlich, das ist echt anstrengend, ich muss immer in den Schlaf schuckeln, sagen wir, anders geht's nicht. Dann darf man erstmal wirklich einfach liebevoll einen Schritt zurücktreten und einmal kurz überlegen, war das jetzt immer so? War das jetzt eigentlich die letzten 8 Lebensmonate? Haben wir das immer so praktiziert? Und naja, jetzt sind wir halt so ein bisschen genervt davon, ne? Und da muss man dann auch sagen, so, ja, und das ist verständlich. Irgendwann ist das sehr anstrengend, weil die Kinder ja auch nicht leichter werden, sondern eher schwerer. Und das dann auch vielleicht sich so ausweitet, und dann muss man mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Schlaf schuckeln und so weiter. Aber das ist deren Realität gewesen, 8 Monate lang, ne? Und da darf man nochmal so gucken, ob das jetzt fair ist, zu sagen, so, jetzt musst du es aber können. Und um jetzt mal so einen Weg zu sagen, da gibt's natürlich jetzt nicht den einen Weg, aber das, was ja leider auch bei euch Kinderärzten immer so verbreitet ist, ist dieses Buch "Jedes Kind kann schlafen lernen", was ja dieses auch auf einen amerikanischen Kinderarzt zurückführt, der quasi so ein kontrolliertes Schreien lassen entwickelt hat. Der gesagt hat, so, nee, das Kind muss dann irgendwann können, und dann muss man dann einfach rausgehen und dann geht man noch mal kurz rein und dann geht man länger raus und so weiter. Ne? Das ist ja dieses leider sehr verbreitete. Und Schlafberatung heutzutage funktioniert so nicht mehr. Ne? Also wir sind da viel, viel weiter und viel, viel individueller auch. Ne? Und da muss man, also ich würde jetzt so grundsätzlich, um das mal einfach eine Pauschalantwort darauf zu geben, in Minischritten dauert das natürlich, ne? Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel 8 Monate lang es immer nur so gemacht hat. In Minischritten kann man solche starken Schlafassoziationen ganz sanft, Schritt für Schritt, individuell verringern. Und das muss natürlich das Ziel sein, ne? Dass das Baby es versteht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich den Schlaf finde. Das ist jetzt keine Lösung. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber das ist zu individuell, um da jetzt zu sagen, so, ich sag dir, wie es läuft.
Ja, und habe ich mir schon beim Stellen der Frage gedacht, dass das zu komplex ist, um das pauschal zu beantworten. Aber ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst, weil ich finde, man hört das schon in die Quintessenz raus. Du nennst das ja auch Präventivphase, gerade am Anfang, dass man vielleicht präventiverweise, um gar nicht in solche krassen Gewohnheiten reinzukommen, Anfang an versuchen sollte, eben nicht immer die gleichen Methoden zu wählen, sondern von Anfang an so einen bunten Mix da reinzubringen. Und eben dann, wenn es dann leider soweit ist, da kann man natürlich die Zeit nicht mehr zurückdrehen, dann ist es so und dann muss man damit leben. Aber man kann dann was tun, aber mit der Brechstange geht es nicht. Und man kann es nur Häppchen für Häppchen versuchen und sein Bestes tun, da irgendwie rauszukommen. Und das ist natürlich kein leichter Weg.
Ja, absolut. Richtig gut zusammengefasst. Und da, also mir ist einfach immer wichtig zu sagen, im Leben, es sind ja Extreme nie gut, ne? Und das darf man von Anfang an auch also wenn man ein Baby auf die Welt bringt, dann darf man auch dann das darauf beziehen, ne? Also da auch wieder nicht extrem, nur so schläfst du ein, ne? So, das ist halt das Leichteste, darum mache ich es jetzt immer. Ein bisschen weiterdenken. Wie wird das in ein paar Monaten sein? Wollen wir da nicht eine Flexibilität reinholen? Ist es nicht total wertvoll? Und das ist ja genau dieses, wo ich immer sage, so, da müssen den Eltern halt von Anfang an dieses Wissen mitgegeben werden. Dann sind 80% der Schlafprobleme existieren nicht.
Okay. Jetzt sagen wir ja, man soll einen bunten Mix reinbringen. Dafür muss man ja kreativ sein. Hast du Einschlaftipps oder Ideen für so Rituale, die man, sagen wir mal, jetzt nicht jeden Wochentag einen festen, aber so ein bisschen abwechseln kann und ausprobieren kann? Ich denke, das ist ja auch, sind alles so Maßnahmen, wo man sein Kind ja auch erstmal kennenlernen muss. Ich glaube, klassisches Beispiel ist ja das Thema Baden vorm Schlafen. Da gibt's ja Kinder, die finden das mega und die schlafen danach ein, wie man ja so schön sagt, ich schlafe jetzt wie ein Baby nach dem Baden.
Ja.
Und es gibt ja, glaube ich, aber auch Kinder, die finden das so ätzend zu baden, krass, dass sie danach krass so aufgekratzt sind, dass dann an Schlafen überhaupt nicht zu denken ist. So dass man diesen einen, dieses einen Ritual, diesen einen Tipp nicht pauschal jedem empfehlen kann, aber vielleicht so eine Art Baukasten oder so eine Art Köfferchen mit verschiedenen Sachen. Was sind so die Klassiker und was sind vielleicht so Sachen, wo du denkst, ja, das machen zwar viele, aber da habe ich noch nie gute Erfahrungen mitgemacht.
Es ist so witzig, dass du es gerade sagst mit dem Baden. Und irgendwie freut mich das gerade, weil meine erstgeborene Tochter, die ist halt durchgedreht, als neugeboren ist beim Baden. Und ich weiß noch, wie die Hebamme mich auch so angeguckt hat, so habe ich noch nie erlebt, weiß ich jetzt auch nicht, was ist los. Mhm. Und ich war halt sowieso total überfordert. Und da darf man, also jetzt so mit Abstand und mit dem ganzen Wissen, was ich habe, es sind halt einfach kleine, unterschiedliche Temperamente, die da auf die Welt kommen. Und es gibt halt extrem sensible Babys. Und zum Beispiel meine Erstgeborene war so, das war der alles zu viel, ne? Und da muss man natürlich noch mal mehr sanfter sowas einführen und einfach auch mal lassen. Und jetzt liebt sie es zu baden. Und das ist halt alle, da darf man auch immer wissen, so, das ist jetzt gerade eine Phase. Und sie braucht jetzt gerade einfach ein bisschen länger, um auf der Welt anzukommen. Das ist ja alles zu viel. Und zu diesem Einschlaf, oder zu dieser Unterstützung, ne, was wir jetzt auch als Schlafhygiene vielleicht ein bisschen umschreiben können. Also wie man eine gute Schlafroutine einführt und eine gute Schlafumgebung. Also es ist ja auch bei uns Erwachsenen so, dass wir niemals von 100 auf 0, also von wach in Schlaf. Also jeder hat ja so sein Ritual, ne? Und wenn das ist, im Bett liegen und nochmal irgendwie über den Tag nachdenken oder im Bett liegen und nochmal ein Buch gucken oder eine Sendung gucken oder wie auch immer.
Oder eine Podcast-Folge von uns
oder
hören.
Oder eine Podcast-Folge von euch hören. So, oder von mir.
Ja, haben wir schon öfter mal das Feedback bekommen. Dachte ich auch immer, wie soll ich das jetzt verstehen?
Eingeschlafen.
Ich höre euch immer vorm Schlafen gehen. Ich kann wunderbar zu euren Stimmen einschlafen. Also ich immer so, ja, danke. Das sehe ich jetzt zu 80% gut.
Cool.
Ja, nee, ich mache Spaß. Wenn jemand mit uns im
nicht
Ohr
schlecht,
dann einschlafen kann, ist doch wunderbar. Besser geht's nicht. Ja. Vielleicht soll man das mal ausprobieren und seinen Kindern vorspielen. Vielleicht entdeckt man hier noch eine ganz tolle Schlafmethode. Cool. Ach sorry, jetzt habe ich dich für den Gag hier nochmal kurz unterbrochen.
Finde ich gut. Wie wir Erwachsene halt auch etwas brauchen, so dürfen wir halt auch natürlich den Kleinen von Anfang an einfach diesen Übergang von Wach- zur Schlafphase einfach da so mit Routinen arbeiten. Und es ist Wahnsinn. Um den zweiten Lebensmonat herum erkennen die Kleinen schon Abläufe. Erkennen die, wenn immer das Gleiche passiert. Und wir Menschen grundsätzlich und die Kleinen vor allem lieben es dieses, ich weiß, was als nächstes passiert. Dieses Gefühl von, es ist nicht alles irgendwie jedes Mal anders, sondern ich weiß, als nächstes folgt das und dann weiß ich das. So eine Berechenbarkeit. Und damit dürfen wir definitiv schon in den ersten Lebensmonaten das so nutzen, ne, dass man denen auch eine Sicherheit dadurch gibt. Und das, ob das jetzt Baden dazu gehört oder einfach dieses ruhiger werden, ein bisschen abdunkeln, vielleicht manchmal über den Tag sprechen, eine Katzenwäsche machen oder baden, aber da einfach Schritte etablieren, die gerne auch immer gleich ablaufen dürfen, die so ein bisschen langweilig sind, aber einfach dieser Übergang von jetzt ist Tag und Stimulation und Wachphase und jetzt kommen wir zur Ruhe. Das ist, glaube ich, einfach wirklich das Wichtigste. Und das fällt interessanterweise fällt das vielen Eltern schwer. Da kriege ich ganz häufig Fragen zu, wie sieht denn jetzt sowas aus? Und es muss nicht kompliziert sein. Also das, was ich gerade gesagt habe, das ist eine gute Bettgehroutine.
Ja. Oder was vorsingen zum Beispiel.
Genau, super.
Geschichte erzählen.
Ja.
Kann man ja wahrscheinlich dann individuell auch sich Sachen überlegen. Ne? Oder vielleicht was einführen, was man selber jetzt auch vielleicht nicht schlecht findet. Vielleicht,
dass man uns auch gerne macht.
Ein bisschen Musik hören, wenn man Musikfan ist und
oder
entspannte
durch die
Musik
Wohnung
anmachen.
Noch, durch die Wohnung mit Baby im Arm ein bisschen so tänzeln. Ne? Ja. Also soll jetzt alles nicht so super stimulierend sein, sondern eher so ein bisschen runterholen. Aber das, was man selber so, wo, wo man das auch selber so schön findet. Und es ist übrigens, da werde ich auch ganz häufig gefragt, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn Papa und Mama unterschiedlich ein bisschen machen?
Ja.
Das ist jetzt nicht irgendwie, das muss jetzt nicht alles irgendwie auf die Sekunde gleich getaktet sein.
Ja.
Aber es ist halt einfach diese Atmosphäre, die man damit auch schafft,
ja,
die super wichtig ist.
Da muss man natürlich als Eltern gut harmonieren, dass man dann sich nicht gegenseitig das Kind wegnimmt und sagt, nee, du kannst das nicht, da schläft er ja gar nicht ein, lass mich machen.
Das
bereut
sowieso
man dann später, wenn man dann merkt, das Kind schläft nur bei dem einen, bei dem anderen gar nicht.
Das
wäre ja blöd. Deswegen muss man da, glaube ich, von Anfang an versuchen, sich auch abzuwechseln. Ne?
Das stimmt, aber genauso gibt es auch Phasen, da geht nur die Mama.
Mhm.
Also ich sage es mal so, ne, zu 99% geht dann manchmal in manchen Fällen nur die Mama. Es gibt auch Babys, da geht dann nur der Papa, aber meistens ist es dann nur die Mama.
Ja.
Und da darf man auch keine Panik haben. Ne?
Mhm.
Diese kleinen Mäuse haben so viele Phasen, wo man einfach wirklich sagen muss, so, da passiert gerade so viel im kleinen Gehirn, da entwickelt sich so viel, die haben so viel Neues kennengelernt, machen solche krassen körperlichen Entwicklungen. Die brauchen dann auf einmal das eine mehr und das fordern die sich ein.
Super.
Ist voll okay.
Gehen wir vielleicht jetzt einmal auf dieses Thema dieser 4-Monats-Regression ein.
Mhm.
Du hast es eben auch beim Eingangs der Folge auch als so eine Phase bezeichnet, wo sich was ändert. Was ändert sich denn da?
Mhm. Also wir hatten ja die ersten 3 Lebensmonate diese 2 typischen Schlafphasen, aktiver Schlaf und ruhiger Schlaf. Und um den 4. Lebensmonat, also kann im 3. Lebensmonat beginnen, kann auch im 5. Lebensmonat beginnen, dass die Kleinen halt in diese Schlafzyklen sich im Schlafrhythmus verändern. Und das kann so bemerkbar sein bei den Eltern, dass auf einmal ein Kind, was eigentlich ganz gut geschlafen hat nachts, auch mal vielleicht so 5 Stunden oder so geschlafen hat, auf einmal nach Punkt irgendwie 1:45 oder 2 Stunden aufwacht. Und irgendwie Einschlafhilfe braucht wieder.
Mhm.
Und das, also so wäre jetzt so der Fall, der jetzt nicht so schön ist, ne, wenn man auf einmal merkt, so, oh, irgendwie ist schwierig gerade und wacht auf einmal plötzlich nachts häufiger auf. Und da darf man dann im ersten Schritt einfach erklärt bekommen, das ist jetzt gerade genau das passiert. Es ist jetzt gerade ein Schlafzyklus abgeschlossen und die kommen in sehr leichten Schlaf. Und wissen dann halt nicht oder brauchen dann Unterstützung, haben eine Schlafassoziation entwickelt in den letzten Monaten und brauchen diese dann, um wieder einen Schlaf zu finden. Und das wäre jetzt so der unschöne Weg, dass man merkt, dass eine Schlafregression, dass die Schlafregression sich verändert hat. Oder
eingeschlagen ist wie eine Bombe.
Eingeschlagen wie eine Bombe, super, ja. Danke. Oh Gott. Ja, aber irgendwie schon.
Okay.
Manche Eltern merken es aber auch gar nicht. Ne?
Mm.
Also wenn die Kleinen zum Beispiel auch vorher schon einfach dieses Einschlafen unabhängig von einer starken Schlafassoziation kennengelernt haben, dann sind die Chancen ganz gut, dass so eine Schlafregression kaum bemerkbar ist. Aber es ist auch kein Garant, weil es passiert einfach echt enorm viel in diesen Monaten. Mm.
Okay, also man kann das auch nicht an Sachen festmachen, dass man sagt, naja, wenn du die ersten 3 Monate eher so und so bist, dann hast du eine höhere Chance, dass so eine Regression eintritt. Da gibt es jetzt nicht irgendwelche Risikofaktoren, um sowas zu begünstigen.
Ja, so ganz zart könnte man das schon damit sagen, wenn das Baby jetzt die ersten 3 Monate immer nur an der Brust eingeschlafen ist, dann hat es ja gar nicht anders kennengelernt und dann, wie soll es denn dann auf einmal in der Nacht beim Wechsel der Schlafzyklen wissen, dass es einfach für die Augen zumachen kann und sich umdrehen kann? Also das ist schon eher ein Risikofaktor dafür, aber es ist jetzt alles, ja.
Ist aber nur jetzt aus dem Gefühl, dafür gibt es keine Daten auch.
Ach so,
ne?
Also das ist wohl
ist auch meines Wissens nicht so belegt, dass man das da ganz klar sagt. Ist ja auch schwierig zu erforschen, oder?
Ja, ich
da weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Studie. Da müsste ich aber jetzt noch mal so ein bisschen, kann ich die auch nachreichen?
Ja, alles gut. Wir können ja gucken, entweder findet ihr dazu jetzt noch einen Link in den Shownotes und wenn ihr den Link nicht findet, dann haben wir dazu keine Studie gefunden
okay,
und
super.
Dann ist es auch nicht billigt. So viel Spontanität muss sein in dieser Folge. Schön. Und solche Regressionen, die können, weil du ja auch sagst, das ist ja auch sehr stark assoziiert mit der Entwicklung und mit der Entwicklung des Gehirns und ja, den Fähigkeiten, die so ein Kind macht und ja, diesen Entwicklungsschüben, vielleicht kann man das auch so nennen, ist das ja auch so ein bisschen assoziiert, ne? Mhm. Deswegen vielleicht noch meine Anschlussfrage. Mich haben viele Fragen auch erreicht, wo Eltern gesagt haben, ja, gerade so mein Kind in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, so 6 bis 12 Monate, hat irgendwie immer so einen Moment nachts, wo es dann plötzlich wieder hellwach ist und durchs Bett hüpft und unruhig ist und ganz viel schreit und man kriegt das irgendwie nicht weg und das bringt einen so zum Verzweifeln. Erlebst du das auch so, dass da in dem Alltag in der zweiten Hälfte dann auch mal so so eine wilde Phase nochmal kommt?
Wilde Phase hört sich gut an. Also ich glaube, da darf man Detektiv spielen, ne? Also eigentlich so ein Rumhüpfen nachts im Bett, so richtig Wachphasen nachts, ne? Die liegen halt, können halt an Superfilmen liegen, ne? Erstmal muss man halt diese klassischen Sachen ausschließen. Es ist nicht irgendwie krank ist, Fieber hat, Unwohlsein, zu heiß, zu kalt, ne? Vor allem in so einem Jahreszeitenwechsel wie jetzt gerade. Das ist so banal, aber das darf man einfach nicht vergessen. Das ist einfach, da muss man dann vielleicht eine Schicht weniger anziehen oder einen anderen Schlafsack und so. Und es schläft sich einfach nicht gut, wenn einem zu heiß ist oder zu kalt ist. Mhm. Das sind die Sachen, die man erstmal abchecken muss. Und dann muss man, und das ist super schwierig, finde ich, als Eltern, da durfte ich auch selber lernen, immer wieder verstehen, dass sich die Kleinen, die verändern sich ja. Ne? Also klar, die verändern sich ja wahnsinnig im ersten Lebensjahr. Und auch das Schlafbedürfnis und auch das Bedürfnis nach Stimulation in den Wachphasen verändert sich. Das heißt, da darf man immer wieder anpassen. Und das ist gerade so schwierig, weil wenn man irgendwann denkt, so boah, ist cool, es hat sich voll gut etabliert, schläft irgendwie vormittags, dann mittags, dann nachmittags und geht dann ins Bett und dann schläft sie eigentlich ganz gut. Und auf einmal hat nachts Wachphasen. Das Erste, was ich sagen würde, sind die Wachphasen am Tag altersgerecht? Weil es hat geklappt vor einem Monat, das hat doch gut gepasst vor einem Monat, aber das Bedürfnis verändert sich laufend. Also da darf man total, da darf man als Erstes erstmal denken so, ach krass, cool, was will mein Kind mir damit sagen? Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie Wachphasen ein bisschen ausdehnen, mehr Stimulation, weil die Stimulation, die es am Tag nicht gibt, die wird in die Nacht geholt und meinetwegen damit rumhüpfen. Vielleicht
das unterfordert.
Ja, also man kann es auch so nennen mit Unterforderung.
Könnte auch noch mehr so den das Gehirnjogging tagsüber betreiben, um sich nachts mehr auszuruhen.
Und das ist, finde ich jetzt gleich so irgendwie, also wenn ich das jetzt so als Eltern hören würde, würde ich denken, ach du Scheiße, muss ich jetzt hier irgendwie Chinesisch für Babys anbieten und so. Darum geht's ja gar nicht, ne? Sondern es geht eher darum, einfach, wenn die Kleinen anfangen, sich hochzuziehen, dass man dem auch Zeit gibt am Tag, ne? Dass die das richtig auspowern können. Kognitiv, aber auch körperlich. Ne? Also ich habe jetzt nur das Körperliches genannt, aber das ist super wichtig, weil wenn man die ganze Zeit unterwegs ist und Erledigungen macht, das Baby dabei ist und dann hier ein Nickerchen macht und dann irgendwie eigentlich die ganze Zeit im Autokindersitz sitzt, dann kann es zu wenig sowas üben und dann, und das ist gut so, dann holen die sich das in die Nacht, weil die holen sich das, wann die müssen das üben, damit sie körperlich und psychisch ausgelastet sind. Und darum darf man da als allererstes probieren, spielerisch dran zu gehen und zu sagen so, ich spiele jetzt Detektiv und ich finde raus, was hier gerade sich verändert. Also es ist ein Ansatz, der es so ein bisschen leichter macht in dieser nicht so schönen Phase, weil Schlaflosigkeit ist so ziemlich das Grausamste, finde ich, was einen über längeren Zeitraum erreichen kann. Also es ist ja wirklich eine Foltermethode, ne? Also dieses wachgehalten werden, obwohl man todmüde ist, das ist ja für Eltern ziemlich unschön.
Haben wir, glaube ich, auch in unserer Folge über Schreibabys und diese Regulationsstörungen drüber gesprochen.
Oh ja, das ist auch krass, ja.
Und da hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen die Analogie, dass ein Kind auch durchaus, wenn es sehr sensibel ist, so ein bisschen wie so ein Kartenhaus ist, was sehr leicht umstürzen kann. Und deswegen fand ich jetzt auch das, was du gesagt hast, sehr wichtig, dass auch so Kleinigkeiten wie die Temperatur im Zimmer, vielleicht auch die Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft so andere so sehr feine Faktoren da durchaus eine Rolle spielen. spielen. Da ist es, denke ich, die Aufgabe, dass man solche, ja, verschiedenen Faktoren, die existieren, nochmal versucht zu analysieren und zu gucken, wenn ich an der Schraube drehe, verändert sich was, ja, nein.
Ja.
Wenn ich an der Schraube was drehe, aber dass man nicht die Hoffnung aufgibt, sondern versucht, so viele Schrauben wie möglich zu identifizieren und da so ein bisschen dran dreht und schaut, ob das irgendwie einen Effekt hat. Und ja, du hast recht, dieser Schlafentzug, hatte, glaube ich, auch der Florian in der Schrei-Baby-Folge gesagt, wird ja tatsächlich angeblich sogar als Foltermethode, ja, ist krass, ne? Ja, verwendet, weil das wirklich ja, extrem nervenbelastend auch, ja, sein kann. Und welchen Einwand ich auch sehr gut fand, ist, dass man nicht vergessen darf, dass auch mal vielleicht im Körper noch andere Prozesse ablaufen, die einen stören. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Zahnen. Dass,
ja,
das
natürlich,
Zahnen,
großes Thema, ja.
Wir haben zwar gesagt Fieber und Zahnen, da gibt's jetzt nicht so richtig Assoziationen, weil das ja häufig zusammengebracht wird, da gesagt wird, ja, der hat Fieber, weil der zahnt.
Ja, stimmt.
Aber dass wir schon sagen müssen, dass zum Beispiel das Zahnen den Schlaf durchaus stören kann, weil es unangenehm ist, weil es so ein Kribbeln, ja, macht unter der Schleimhaut. Und das kann ja auch so eine Phase sein, gerade wenn die Kinder anfangen zu zahnen. Und das ist ja dann eher so in der zweiten Hälfte des ersten,
stimmt,
Lebensjahres,
ja,
dass das ja auch durchaus den Schlaf beeinflussen kann.
Ja.
Ja, und da gibt's auch ganz viele andere Faktoren. Hat sicherlich keiner ein Baby fragen können und eine vernünftige Antwort bekommen können, ob das Wachstum zum Beispiel so
Wachstumsschmerzen
verursacht,
ja,
vielleicht.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Deswegen ist es wirklich möglich, dass da auch Faktoren mit im Spiel sind, die man selber auch gar nicht verhindern kann.
Ja.
Wo es keine Schraube gibt, an der man drehen kann.
Das ist total wichtig auch, ne? Also manchmal muss man da leider auch gerade durch.
Ja, und sich selber nicht unbedingt, ja, immer die Schuld geben muss.
Nee, darum probiere ich das ja so ein bisschen so, ne, spielerisch probiere mal rauszufinden. Irgendwann darf man auch sagen so, okay, ich habe jetzt alles probiert, ist nicht. Aber für unsere Liste, die jetzt ja gerade immer länger wird, was ja gut ist, ne, so ein bisschen so Abcheckliste, darf man auf jeden Fall nicht vergessen, diese emotionale Komponente, weil wenn man so selber merkt, so krass, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur rumgewuselt und das Kind ist voll nebenher gelaufen und hat eigentlich immer wieder probiert irgendwie, weiß ich nicht, wollte viel in den Arm und so. Das sind alles so Sachen, da darf man einmal kurz überlegen, so kann ich es irgendwie hinkriegen, dass ich so ein bisschen mehr 1:1 Zeit einbaue, weil die sich das auch so, auch das, ne, holen die kleinen Mäuse sich zum Glück in der Nacht, wenn sie es brauchen. Und zum Beispiel, wenn meine Kleine irgendwie so Nächte hat, wo die auf einmal nachts mich verlangt, was sie eigentlich sonst nie macht, weil sie einfach super gut schon durchschläft lange, dann denke ich immer so, okay, krass, die braucht mich mehr am Tag. Jetzt muss ich irgendwie mal Arbeit sein lassen. Muss sie vielleicht früher von der Kita abholen und einfach nochmal dieses Auftanken. Und ich finde es so cool eigentlich, dass die Kleinen, das ist auch eine Art der Kommunikation. Ne? So,
ja, dass
Mama,
sie Signale
senden. Mehr.
Ja, ja. Ja.
Und das ist so wertvoll. Das darf man einfach probieren zu lesen.
Ja.
Und darauf einzugehen.
Ja. Es tut mir leid, wenn vielleicht der ein oder andere denkt, ja, wo bleibt denn jetzt die konkrete Antwort auf meine Frage? Das ist einfach dem Thema geschuldet,
ja,
dass es eben nicht so ist, wie wenn wir jetzt hier zum Beispiel über Thema Mittelohrentzündung sprechen, wo wir dann ganz klar sagen, so und so lange und dann Antibiotikum und dann dies und das. So steht es in der Leitlinie. Das ist in dem Fall einfach nicht möglich. Und ich denke, wir haben jetzt in dieser Folge auch durchaus nur an der Oberfläche gekratzt an diesem Thema. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz, da du so nett warst und hier diesen Abend Zeit verbracht hast, um mit uns über das Thema zu sprechen, noch mal sagen, was du so an Unterstützung anbietest und wie man dich finden kann.
Sehr gerne, obwohl ich noch einmal einen Satz noch dazu sagen würde, was du gerade gesagt hast. Also ich finde, mit diesem Babyschlafthema oder überhaupt in so Coaching-Themen, ist halt super viel so Blabla, ne? Und das hat mich selber auch so immer extrem genervt. Und ich hoffe so sehr, dass das jetzt heute auch rüberkam in unserem Gespräch, dass es halt ein bisschen mehr als nur Blabla ist, ne? Das ist halt wirklich fundiert, das hat einen Background, das ist nicht einfach so daher erzählt, sondern das ist alles irgendwie mit einem Hintergrund. Und ich finde das ja auch so cool, dass man so ein emotionales Thema mit kognitivem Verständnis verbinden kann. Und diese Kombi ist halt so super wertvoll, finde ich. Und macht halt auch total meinen Ansatz aus, weil ich einfach selber so so ein Wissenschaftstyp bin und mir einfach gesagt habe, so, ich kann damit nicht einfach mit diesem Gelaber von wegen ist so und musst du durch und so. Genau. Darum, da kommen wir auch gleich zu meinem Ansatz. Also man findet meine Angebote unter www.kingababy.de und ich biete halt, wie gesagt, Online-Kurse ganz speziell zu dem präventiven Ansatz an. Für die ersten 3 Lebensmonate, dann für diese erste Regression, über die wir geredet haben, wie man damit umgehen kann, wie man die sanft unterstützen kann, dass es dann trotzdem nicht oder dass es langfristig auch wieder leichter wird. Und dann natürlich auch 1:1 Beratung. Und ich bilde aus Babyschlafberater nach der Kinga-Baby-Methode. Mhm. Das sind so meine Eckpfeiler für die Babyschlafberatung.
Super. Man kann dich auch auf Instagram kennenlernen zum Beispiel, da bist du ja auch sehr aktiv. So haben wir uns auch kennengelernt, kann ich auch nur sehr weiterempfehlen, da du ja auch da mit deinem Wissen nicht zurückhaltend bist, sondern das auch mit uns teilst und man da ja schon mal die ersten Eindrücke sammeln
kann.
Auf
jeden Fall, da darf man schon mal so gucken, spricht mich das an, ist das irgendwie ein Ansatz, den ich interessant finde, genau, finde ich wichtig, dass man da so auch ein bisschen einen Einblick kriegt, genau.
Ja. Super.
Sehr schön.
Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Sack zuzumachen für heute.
Jo, machen wir.
Da wir immer, wenn wir jetzt weiter in die Tiefe gehen, zwar Themen weiter anritzen, aber nicht en Detail besprechen können. Mhm. Danke nochmal, dass du die Zeit aufgebracht hast, hier unseren Hörern auch über deren Fragen auch ein bisschen Rede und Antwort zu stehen und darüber hinaus mit deiner Expertise da das nötige Background-Wissen noch mit reingebracht hast, dass man da auch Zusammenhänge versteht. Mhm. Trotz allem, wenn noch Fragen offen geblieben sind, würde ich mich freuen, wenn man die an uns schickt. Gerne an info@handfußmund.de oder vielleicht auch einfach über Social Media. Da findet ihr uns ja bei Instagram, Facebook und Co. Kontaktiert uns sehr gerne. Ansonsten alles weitere Feedback würde uns natürlich auch freuen. Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge gerne an uns. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer noch zu sagen, wenn euch gefällt, was wir hier machen mit diesem Podcast, leitet ihn gerne weiter, schickt ihn gerne an Freunde, Bekannte, andere Familien weiter, weil die beste Werbung, die ich mir vorstellen kann, ist eine persönliche Empfehlung. Besser geht's nicht. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr noch, der Florian lacht, obwohl er gar nicht dabei ist, noch eine Bewertung bei iTunes da lassen zum Beispiel. Da würden wir uns natürlich auch riesig drüber freuen. Hilft uns auch, mehr gesehen zu werden. Und in dem Sinne natürlich auch in der Podcast-App deinen Podcast, nämlich den Kinga-Baby-Podcast, auch mal auszuchecken.
Den habe ich jetzt hier ganz vergessen zu erwähnen.
Ja, siehst du, ich bin so gut lacht der Florian bestimmt wieder, weil ich so gut bin im Werbung machen. Ich mach einfach für dich die Werbung auch noch mit.
Was wir alle
ist
mit dir.
Gar kein Problem.
Dankeschön.
Also Victoria, nochmal danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Schönen Abend dir.
Und ich hoffe, das war nicht unsere letzte Begegnung in Form eines Podcasts.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Super, dann macht es gut. Tschüss.